What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Ende 2022 haben sie einen neuen Startup-Fonds von 500 Millionen Euro verkündet, um die nächste Generation von Tech-Firmen in Europa zu finanzieren. Doch auch Speedinvest steht vor stark veränderten Marktbedingungen. Wo früher alles auf Wachstum ausgelegt war, da geht es heute stark um Profitabilität und Nachhaltigkeit. Wie verändert das das Geschäft eines VCs? Darüber sprechen wir heute mit Andreas Schwarzenbrunner, Partner bei Speedinvest. Aber vorher gibt es noch eine kurze Werbepause. Eine der ganz großen Hürden beim Umstieg auf Elektroautos ist der Preis. E-Autos mit großer Reichweite, schnellen Ladezeiten und tollem Design sind noch ein Stück teurer als vergleichbare Benziner. Doch bei Polestar gibt es jetzt für den Polestar 2 eine besondere Aktion. Bereits ab 283 Euro pro Monat im Leasing kann man sich den Wagen mit bis zu 551 Kilometer Reichweite, bis zu 476 PS und Ladezeiten von 35 Minuten leisten. Diese Aktion gilt nur bis 30. Juni für verfügbare Neufahrzeuge. Die Autos sind sofort verfügbar und in bis zu 14 Tagen geliefert. Alle Infos unter www.polestar.com/at. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Andreas Schwarzenbrunner, Partner bei Speedinvest.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Ja, Speedinvest hat sich kürzlich damit beschäftigt, was europäische Investoren von Unicorns denken, und da ist auch ein spannender Satz drin zu lesen. Das Jahr 2023 markiert einen Wendepunkt in der europäischen Technologiebranche. Was steckt hinter dieser Aussage?
Ja, ich glaube, was wir natürlich gesehen haben und ich glaube, was alle, die in diesem Startup-Umfeld aktiv sind, in den letzten 12 Monaten miterlebt haben, ist, dass es basierend auf der einen Seite natürlich durch die Bewertungsrückgänge auf den von gelisteten Technologieunternehmen, gleichzeitig natürlich auch ein Rückgang von Multiples bei Exits von vergleichbaren Private Equity oder strategischen Akquisitionen, natürlich auch dieser ganze Markt, sage ich mal, im VC-Bereich und Startups so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, wenn man so nennen will. Und da natürlich die sage ich mal, steigenden Zinsen eine riesige Rolle spielen, weil alles, was mehr in der Zukunft ist, alles, was zukünftigen Return, zukünftiges Wachstum ist, natürlich jetzt höher diskontiert wird und dadurch in der Gegenwart weniger wert ist. Und jetzt ist die ganze Industrie so ein bisschen in einer Situation, wo man auf der einen Seite sieht, Technologieunternehmen sind an der Börse nicht mehr das wert, was sie vielleicht noch vor 2 Jahren wert sind. Die großen IPOs von damals, UiPath und viele weitere, haben massiv an Wert eingebüßt. Und was heißt das jetzt für meine Startups? Was heißt das natürlich auch für Investoren, die natürlich diese Erwartungshaltung, Exit irgendwo immer mit dem Blick haben und natürlich auch ihre Erwartungshaltung jetzt dementsprechend anpassen müssen. Also ich glaube, da ist gerade sehr, sehr viel im Umbruch durch steigende Zinsen, vorausgelöst natürlich durch die steigende Inflation, also die makroökonomischen Bedingungen. Auch wir sehen in Europa kein Wachstum, sondern zum Beispiel Volkswirtschaften wie Deutschland jetzt in einer Rezession. Also ich glaube, da sind sehr, sehr viele makroökonomische Rahmenbedingungen, die das Leben, sagen wir mal, für Investoren und Startups gleichermaßen aktuell nicht einfacher machen. Und daher gibt es ja schon ein bisschen, sagen wir mal, eine Zeitenwende in der Hinsicht, dass Investoren einfach wieder viel stärkeren Fokus auf das Thema Bewertung legen, auf das Thema Business Model und Profitabilität. Und Investoren, vor allem im spätphasigen Bereich, schauen jetzt wieder viel stärker auf Profitabilität von Geschäftsmodellen. Das war vor 2 Jahren überhaupt kein Thema. Und das dritte ist natürlich auch Erfahrung der Management-Teams, spielt noch eine viel stärkere Rolle. Also es gibt ja so ein bisschen einen Reshift und eine stärkere Fokussierung auf, was ist wirklich am Ende des Tages ein attraktives Geschäftsmodell.
Ihr habt jetzt eben eine Studie gemacht, ihr habt europäische Investoren gefragt, was sie denn von den Unicorns halten. Was ist bei dieser Umfrage herausgekommen?
Ja, ich würde sagen, es war jetzt nicht überraschend, aber wir haben europäische Investoren, also wir haben eine Studie gemacht, wo wir wirklich über 430 europäische VC-Investoren interviewt haben, wir wirklich hier von den führenden VC-Firms in Europa. 50% der Teilnehmer waren auch auf Partner-Level, das heißt, wir haben auch wirklich hier versucht, die Decision-Maker der europäischen VC-Firmen zu kriegen und deren Meinung abzuholen. Und 84% der Befragten sagen, europäische Unicorns sind überbewertet. Und ich würde sagen, das war jetzt nicht überraschend. Ja, es wäre wahrscheinlich eher ein bisschen realitätsfremd wäre die Antwort nicht so in diese Richtung gehend. Aber es ist natürlich ein Datenpunkt, der zeigt, dass klar die Meinung der Investoren ist. Wir haben auch nochmal separat abgefragt, Investoren, die selber in Unicorns investiert sind versus die, die nicht in Unicorns investiert sind. Und hier sieht man keinen Unterschied. Das heißt, auch die, die in Unicorns investiert sind, sagen, sind überbewertet.
Also das heißt de facto, jene Investoren, die 2020, 2021 noch diese Milliardenbewertungen für diese Unicorns gezahlt haben, die sagen heute, ein paar Jahre später, überbezahlt, da muss die Bewertung runter, verstehe ich das richtig?
Ja, das ist, glaube ich, das sage ich mal, das Interessante in unserer Branche und was viele Außenstehende dann oft ein bisschen ungläubig ansehen und sagen, naja, aber ihr habt ja alle und vor allem diese Late-Stage-Investoren, ihr habt ja alle diese Bewertungen gezahlt und ihr habt ja diese Unternehmen auf diesen Preis gepreist. Das stimmt alles. Man muss aber fairerweise schon dazu sagen, dass natürlich sich die Annahmen für Investoren massiv verändert haben und dementsprechend muss ich hier auch meine Bewertungsvorstellungen anpassen. Alles andere wäre sich selber in die Tasche lügen. Und daher, die haben es bezahlt, aber alle sagen, hey, das ist es jetzt nicht mehr wert. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert, müssen wir anpassen.
Also 2021, ich habe mal nachgeschaut, da sind in Europa mehr als 100 neue Unicorns entstanden. 2022, wo das zweite Halbe dann schon ziemlich durchwachsen war, waren es dann noch etwa 30 neue Unicorns. Aber das bedeutet, die Unicorns, die damals entstanden sind, sind zu einem guten Teil heute gar keine Unicorns mehr. Verstehe ich das richtig?
Ja, und ich glaube, vielen steht das noch bevor. Wir sind jetzt in einer Situation, wo sehr viele Unternehmen noch versucht haben, Runway zu verlängern, um hier wirklich auch noch länger mit dem Kapital auszukommen. Wir sehen viele Unternehmen, die interne Finanzierungsrunden machen, das heißt mit Bestandsinvestoren, um hier die Runway zu verlängern. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen am Markt, die wirklich noch gar nicht rausgegangen sind und einen externen Investor an Bord geholt haben, der die Runde preist oder der das Unternehmen bewertet. Das heißt, ich glaube, vielen steht in den nächsten 2 Jahren das noch bevor und wirklich auch die Konfrontation mit der Frage, was ist jetzt ein adäquater Marktpreis aktuell für mein Unternehmen? Ich glaube, viele haben diese Entscheidung noch ein bisschen hinausgezögert. Und das wird bei vielen noch kommen.
Also das bedeutet konkret, dass viele noch Unicorns Bridge-Finanzierungsrunden machen mit Bestandsinvestoren, aber dann, wenn später mal ein neuer Investor dazukommt, dann kann es natürlich sein, dass es dann eine andere Bewertung gibt. Also Bestandsinvestoren schauen darauf, Bewertung gleich halten, aber neue Investoren, die werden wahrscheinlich stark nachverhandeln, oder?
Ja, genau. Und da kann man natürlich sich mit unterschiedlichen Wegen helfen, zu sagen, ich will jetzt keine Bewertung festsetzen. Das ist dann so eine berühmte, sage ich mal, Convertible-Runde, wo man einen Convertible-Loan sozusagen aufnimmt, wo man die Festsetzung des Preises noch so ein bisschen in die Zukunft schiebt. Und natürlich wird es dann in einer nächsten Finanzierungsrunde mit einem externen Investor, dann muss man sich dieser Frage stellen. Ja. Ist natürlich immer auch schwierig, weil man will ja auch als neuer Investor nicht an Bord kommen und zuerst mal der Company sagen, nein, wir glauben, ihr seid nur 50% dessen wert, was ihr in der letzten Runde wert wart. Das ist eine schwierige Diskussion. Und da schrecken auch viele davor zurück. Und viele Unternehmen versuchen jetzt wirklich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren eben durch die Verlängerung der Runway, durch interne Bridge-Runden in diese Bewertungen reinzuwachsen sozusagen. Das heißt wirklich jetzt umsatzseitig so zu wachsen, dass sie dann in 3 Jahren wieder in diese Bewertungsgegenden kommen.
Und derzeit hört man ja von ganz vielen Scale-Ups, Unicorns, bei GoStudent, bei WeFox und anderen, die sagen alle, sie wollen 2023 profitabel werden. Aber das ist ja dann auch ein Wendepunkt, wenn man quasi diese Wachstumsstory hinter sich lässt, sagt, ich kürze jetzt zusammen bei Jobs, bei verschiedenen Märkten, um in die Profitabilität zu kommen, dann ist diese Wachstumsstory ja tot. Also dann ist der Ausblick auf eine größere Bewertung ja dahin, oder?
Ja und nein. Ja, also ich habe eine lustige Anekdote von einem Portfoliogründer von uns, der in einem Board-Meeting dann zu den anwesenden VCs gesagt hat, im letzten Jahr als quasi der Fokus sich mehr in Richtung Profitabilität gedreht hat, der gesagt hat, naja, ihr VCs macht es ja auch nichts anders, außer euch jedes halbe Jahr neue KPIs auszudenken, weil alle sagen Wachstum, Wachstum, Wachstum und jetzt sagt jeder, du musst profitabel sein. Und das ist natürlich für viele Gründerinnen und Gründer eine Situation, die sehr schwierig ist, weil man wirklich halt jahrelang darauf getrimmt wurde, zu sagen, das Einzige, was wirklich zählt, ist Wachstum. Und jetzt auf einmal jeder sagt, naja, was schon zählt, ist Profitabilität, beziehungsweise wie cash-effizient kannst du wachsen? Also wie stark kannst du mit dem eingesetzten Kapital wachsen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die richtige Balance, auf die Investoren jetzt verstärkt schauen, nämlich wie cash-effizient kann ich wachsen? Wachstum ist nach wie vor wichtig, aber was fast noch wichtiger ist, ist das Verhältnis zu wie viel Kapital setze ich ein und wie stark wachse ich. Und da geht es auch oft dann gar nicht darum, dass das Unternehmen wirklich am Ende des Tages Cashflow-positiv oder profitabel ist, natürlich idealerweise, weil dann muss man keine Finanzierungsrunden mehr aufnehmen, sondern kann wirklich aus dem eigenen Cashflow wachsen. Aber was Investoren sehen wollen, ist, dass man wirklich, dass das in einem gesunden Verhältnis steht. Weil natürlich kann ich viel Geld raisen und dann kann ich stark wachsen, aber am Ende des Tages habe ich sehr viel Geld verbrannt und bin nicht wirklich effizient gewachsen. Und das ist, glaube ich, die Balance, die einfach immer stärker in den Fokus rückt. Wie cash-effizient kann ich wachsen?
Aber jetzt mal aus Gründerinnensicht gefragt, ist diese aktuelle Marktlage, die Zinswende, das bietet ja Investorinnen ja eine gute Gelegenheit, um zu sagen, na, eure Bewertung ist ja viel zu hoch, wir stellen uns da was viel Niedriges vor und haben jetzt irgendwie die Argumente an der Hand, um die Preise zu drücken. Passiert das auch?
Ich glaube, zwei Dinge. Ich glaube, erstens muss man der Realität ins Auge blicken, dass diese Bewertungsgegenden, die 2020, 2021 geherrscht haben, wahrscheinlich auf sehr, sehr, sehr lange Zeit nie kommen werden. Und ich glaube, dass viele Gründerinnen und Gründer sich selber keinen Gefallen tun, zu glauben, in zwei Jahren ist alles besser. Sondern die Realität ist, dass 2020, 2021, 2022 zum Teil halt einfach komplette Outlier-Jahre waren, die auch im historischen Kontext komplett off sind. Der Markt im historischen Durchschnitt eigentlich ganz woanders liegt und da uns wir eigentlich wieder hinbewegen oder zum Teil schon hinbewegt haben. Das heißt, ich glaube, zu glauben, das kommt wieder, ist glaube ich, da lügt man sich selber an. Und das Zweite, Investoren die Preise drücken, ich würde sagen, ja, für neue Investoren, nein, für Bestandsinvestoren, weil ein Bestandsinvestor hat nicht wirklich Interesse daran, sein eigenes Startup zu drücken. Also A, aufgrund schon der Relationship zu den Gründern, aufgrund natürlich auch des eigenen Shareholdings etc. Aber natürlich wird es viele Situationen geben, wo vorwiegend externe Finanzierungssituationen ausnutzen, wo die wissen, das Unternehmen muss Kapital aufnehmen, kann aber gerade nicht oder ist in einer schwierigen Situation. Ich glaube, diese Cases, da wird es viele geben, wo das passieren kann oder passieren wird.
Das heißt jetzt mal zusammengefasst, diese goldenen Unicorn-Zeiten, die man da vor allem 2021 gesehen hat, gerade in Europa, das hört sich so an, als wenn das vorbei wäre. Verstehe ich das richtig?
Ja, das werden wir sehen. Ich glaube, niemand weiß es so recht. Abgerechnet wird am Schluss, heißt es so schön. Und ich glaube, wenn man sich wirklich IPOs und Exit anschaut, mit einer Bewertung von je über 1 Milliarde Euro in Europa, dann ist das immer noch ein überschaubarer Markt. Und sage mal, Buchwerte sind halt schön und gut, aber am Ende des Tages zählt für Investoren und auch für die Gründerinnen und Gründer auf der Exit, außer man baut natürlich ein Cashflow-positives Business, also langfristig. Und ich glaube, da wird sich zeigen, wie viele dieser Unternehmen in Europa in den nächsten Jahren IPOen oder verkauft werden für 1 Milliarde plus. Aber ich würd schätzen, ein Bruchteil davon.
Ja, und die Frage aus österreichischer Sicht, die wird auf vielen Events derzeit erörtert. Die klare Frage: Sind Bitpanda und GoStudent, sind das mit Stand heute überhaupt noch Unicorns?
Na, ich sag ja. Aus dem einen Grund natürlich, weil wir investiert sind in beide. Und zweitens, und da müsste man natürlich dann in die Details gehen, weil jedes Unternehmen muss man sich separat anschauen. Aber ich glaube, bei beiden Unternehmen ist eines gegeben, sie haben eigentlich ein sehr starkes Geschäftsmodell. Auf der einen Seite GoStudent, die nicht nur ein starkes Geschäftsmodell mit guten Margen haben, sondern auch nach wie vor stark wachsen und hier wirklich drauf und dran sind, der globale Leader im Bereich Education, aber auch im hybriden Lernen, also online und offline, durch die Akquise auch von eben Offline-Anbietern zu werben. Das heißt, GoStudent hat ja wirklich das Potenzial, der globale Leader in dem Bereich zu werben und wächst nach wie vor stark und ist gut finanziert. Das heißt, wie wird das bei einem potenziellen IPO oder Exit in Zukunft aussehen? Kann ich und will ich auch nicht beurteilen. Aber ich glaube, da ist sehr viel Substanz da. Und dasselbe gilt auch für Bitpanda. Das ist ein sehr attraktives Geschäftsmodell, sind stark gewachsen. Natürlich, Volatilität der Kryptomärkte spielt hier eine wesentliche Rolle. Aber das Kerngeschäft von Bitpanda ist einfach ein sehr profitables und wir glauben auch langfristig daran, dass dieser Kryptomarkt zumindest in Teilen, sicher nicht in allen diesen Facetten, die es in den letzten 2, 3, 4 Jahren gibt, aber zum Teilen auch langfristig da sein wird und wachsen wird. Und da sind sie in einer sehr guten Position, hier der europäische Leader zu werden und zu sein. Und ich glaube, das ist eben das, was man bei den zwei Companies schon sagen muss, dass sie in ihren Segmenten sicher eine Leaderposition einnehmen. Und das am Ende das auch, was Investoren wollen. Investoren wollen am Ende des Tages in diese, sagen wir mal, Category-Winning-Company investieren. Und da sind die beiden auf einem sehr guten Weg.
Naja, was man am Markt jedenfalls sieht, es gibt ja nach wie vor große Finanzierungsrunden, auch in Europa, von mehreren 100 Millionen €. Aber da wird immer betont, es ist eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Ist das jetzt die Rückkehr des guten alten Kredits anstatt des VC-Gelds?
Ja, definitiv, ich würde sagen, der gute alte Kredit vielleicht so in dieser Form nicht, weil mit traditionellen Banken ist es nach wie vor schwierig für Startups einen Kredit zu kriegen, sondern was man schon sehr stark sieht, ist ein Aufkommen an dieser Venture Debt oder Private Credit Marktes für Startups, da auch immer mehr Player in Europa entstehen, die es früher nicht gab. Noch eine Ergänzung dazu vielleicht ich sage mal, auseinanderbrechen der Silicon Valley Bank, die hier einer der wichtigsten Venture Debt Provider in Europa waren, wird man natürlich auch sehen, wie sich dieser Markt entwickelt. Aber Debt spielt sicher wieder eine wesentlichere Rolle, aber zu ganz anderen Zinsen. Also, das muss man natürlich dann auch in die Rechnung wieder aufnehmen. Die Zinsen für Venture Debt für Startups sind aktuell natürlich deutlich höher, als das noch vor 2, 3 Jahren der Fall war.
So, und du hast das vorher schon angesprochen: Investoren, die schauen derzeit vermehrt auf Kennzahlen, die vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht so wichtig waren. Damals ist viel auf Wachstum geschaut worden. Und jetzt gibt es folgende drei Kennzahlen. Fangen wir mal bei der ersten an. Der Umsatzertragsmultiplikator. Wie funktioniert der?
Ja, also normalerweise, das ist, sage ich mal, eine sehr, sehr übliche Kennzahl für VC-Investoren, um eine Bewertung, sage ich mal, Range für ein Startup zu finden. Man nimmt hier wirklich den Umsatz des Unternehmens, da redet man aber je nach Businessmodell entweder vom wirklich Grossumsatz oder vom Nettoinnenumsatz, je nach Businessmodell. Wenn das zum Beispiel ein Marketplace ist, dann schaut man sich eher die Innenumsätze an, also was ist wirklich die Take-Rate auf das Volumen, das über den Marktplatz gehandelt wird. Oder wenn das jetzt ein klassisches Software-as-a-Service-Company ist, dann schaut man sich wirklich diesen, sozusagen, ARR an, also diesen Annual Recurring Revenue, den die gebucht haben. Und dann schaut man sich die Benchmark diese Kategorie an Unternehmen an entweder gelisteten Unternehmen oder vergleichbaren privaten Transaktionen an. Und dort gibt es dann meistens eine Multiple Range, die man anwendet auf diesen Umsatz. Das heißt, vereinfacht gesagt, wenn ich jetzt ein Software-as-a-Service-Unternehmen bin und ich mache 10 Millionen ERA, dann kann ich mir anschauen, was machen vergleichbare Software-as-a-Service-Companies auf den, sagen wir mal, Börsen, für Multiples. Da gibt es Benchmarks für SaaS-Companies oder vergleichbare Transaktionen. Was wurden da für Multiples gezahlt? Und dann sieht man, das ist wahrscheinlich jetzt gerade die realistische Range, ist 5 bis 15 Mal auf so einen SaaS-Umsatz. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Millionen mache, dann ist das, sage ich mal, wäre das am vergleichbaren Public Market 50 bis 150. Und dann gibt es verschiedene Themen, die man sich noch anschaut, warum verwendet man einen höheren Multiple, wenn man zum Beispiel sagt, die haben besonders hohe Margen oder die haben besonders gute Positionierung im Markt, weil die was machen, was sonst niemand macht, oder die haben besonders gutes Wachstum, dann ist man eher an der oberen Range oder in vielen privaten Märkten dann einfach sogar noch höher als Public Markets, weil man eben davon ausgeht, dass das Unternehmen noch stärker wachsen wird in den nächsten Jahren. Aber das ist so, der Multiple von vergleichbaren Unternehmen ist immer eine gute Benchmark für Investoren und vor allem, je spätphasiger das Investment, desto wichtiger wird das, weil natürlich ein Late-Stage-Growth-Investor schaut sich an, was kann ich an der Börse mit diesem Unternehmen verdienen, und da spielen diese Multiples eine wesentliche Rolle.
Okay, alles klar. Die zweite wichtige Kennzahl, ganz kurz abgekürzt COC, ausgesprochen Cash-on-Cash-Multiplikator. Wie funktioniert diese Kennzahl?
Genau, also da schaut man sich als VC-Investor an, was, wenn ich jetzt 10 Millionen investiere in ein Unternehmen und ich habe ein Ziel, dass ich 10x verdienen will, dann rechne ich quasi rückwärts, was muss das Unternehmen wert sein, damit ich wirklich aus diesen 10 Millionen 100 Millionen mache, welche Ownership muss ich in dieser Company haben, welche Bewertung muss dieses Company erreichen, und da muss man natürlich auch Themen wie zukünftige Dilutierung bei weiteren Finanzierungsrunden mit einrechnen etc. Aber eigentlich kann man sagen, okay, wie viel will ich für dieses Unternehmen investieren, wie viel habe ich reserviert für dieses Unternehmen, was ist mein Ziel, das ich damit verdienen will, ganz einfach gesagt. Also quasi wirklich, ich will aus meinem 5x oder 10x draus machen, ja, und dann schaue ich mir quasi an, wo muss das Unternehmen hinkommen, damit das erreichbar ist. Und das ist ein bisschen auch, gibt auch eine gute Guidance, um dann zu sehen, das kann man dann vergleichen zum Beispiel mit den Multiples und sagen, ist das mit der Multiple Range in dem Business überhaupt realistisch? Glaube ich, dass das vereinbar ist? Das kann man dann beides ergänzend sozusagen verwenden.
Okay, danke. Und jetzt die dritte wichtige Kennzahl, die heißt entweder Hurdle Rate oder wird auch IRR genannt. Was steckt da dahinter?
IRR ist quasi der Internal Rate of Return, heißt das. Und das ist vorwiegend, das ist, sag ich mal, die Vergleichskennzahl, mit der Fonds, VC, aber auch Private Equity, aber auch Real Estate etc. verglichen werden. Also das ist so quasi die Branchenbenchmark, mit der man verschiedene Investitionsklassen vergleicht. Und Internal Rate of Return heißt eigentlich nur, dass bei der Considering das Risiko, also quasi unter Einbezug des Risikos, hat man natürlich unterschiedliche Diskontierungszinssätze, aber alle zukünftigen Cashflows diskontiert mit dem angemessenen Zinssatz, was ist quasi dann der Netto-Return pro Jahr auf dieses Investment. Das kann man auf ein einzelnes Investment rechnen, das kann man auf einen einzelnen Fonds rechnen, das kann man auch auf eine Immobilie rechnen etc. Und da gibt es unterschiedliche Benchmarks dann für die jeweilige Branche. Also ein VC-Investor hat natürlich eine höhere Hurdle, das heißt, der will natürlich einen höheren Return auf so ein Asset verdienen, weil er ganz anderes Risiko hat, weil andere vielleicht ausfallen etc. Als jetzt zum Beispiel bei einem sehr stabilen 20 Jahre, 30 Jahre Commercial Real Estate Projekt. Aber das ist ein... Der Net IRR wird eher auf einer Fondsebene gerechnet, damit quasi unsere Investoren uns vergleichen können mit anderen. Schauen Sie sich an, was ist euer Net IRR? Weil, was man hier auch noch nämlich mit einrechnen muss, ist dadurch, dass jeder Fonds oder auch jede Assetklasse oft andere Gebührenstrukturen haben, muss man ja auch den Netto-Return miteinander vergleichen, abzüglich aller Gebühren, also abzüglich aller Fees etc. Und daher ist das für große institutionelle Investoren so ein bisschen die Benchmark, was ist euer Net-IRR.
Alles klar, Andi, vielen Dank. Okay, für diese Insights, also wir lernen, Zahlen sind doch weiterhin wichtig. Wahrscheinlich wird es künftig weniger Unicorns geben als noch vor ein, zwei Jahren. Und die Kennzahlen, auf die Scale-Up-Gründerinnen schauen müssen, sind auch ein wenig anders, aber nicht weniger interessant. Andi Schwarzenbrunner von Speedinvest, vielen Dank für das Interview.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.